Hallo.
Hallo. Wie warst denn du so als Teenager?
Schrecklich.
Das weiß ich. Ich weiß, dass du zu deiner Mutter Ilse sehr gemein gewesen bist als Teenagerin.
Ich habe ihr einmal ins Gesicht gespuckt.
Ja.
Ja. Aber es kam aus Versehen. Ich glaube, das war aus Versehen. Ich glaube, das war biologischen Hersprung.
Nee, ich werde da auch noch mal kurz dann gleich unsere Expertin zur Rate ziehen, was das zu bedeuten hat. Aber warst du denn, würdest du sagen, warst ein offener Teenager, also sehr, sehr zugänglich, oder hast du dich auch so zurückgezogen und warst so ein bisschen...
Ich war sehr zugänglich und offen, aber manchmal dachte ich mir, ich möchte jetzt gerne mal anders sein, und dann bin ich so geheimnisvoll ins Bad geschlichen mit einer Schere, weil ich zeigen wollte, ich ritze mich jetzt. Aber ich habe es natürlich dann doch, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ja, ich habe das dann nur so heimlich gemacht, weil ich wollte auch mal Aufmerksamkeit. Und nur weil ich immer so offen und glücklich bin, heißt es nicht, dass ich keine Aufmerksamkeit verdient habe, so. Nämlich.
Aber du bist ja nicht das Sandwich-Kind, ne? Du bist nicht, du bist
das Letzte. Ja. Das wohlbehütete Küken.
Auch dazu möchte ich gleich nochmal unsere Expertin dazu holen.
Komm, wir stellen jetzt unsere Expertin einfach mal vor.
Wir freuen uns nämlich riesig, dass heute bei uns zu Gast Melanie Hubermann ist. Sie ist systemische Familientherapeutin aus Berlin mit ihrem eigenen Therapiezentrum. Und nicht nur das, ja, sie hat auch ein Buch jetzt herausgebracht. Das ist schon eine ganze Weile tatsächlich schon auf dem Markt, über das wir heute sprechen wollen. Und da geht es nämlich um den Teenage Blues und was Eltern tun können, wenn Kinder depressive Verstimmungen haben. Hallo Melanie.
Hallo.
Hallo.
Hi. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde das wirklich sehr spannend. Es ist auch insofern eine besondere Folge, um wieder auf meinen verkackten Start zu kommen, dass wir heute dann vermehrt über Teenager sprechen, ja, ne? Über ältere Kinder. Wir haben sonst in unserem Podcast, geht es sehr oft um Kleinkinder, Babys, weil das gerade so zumindest bei mir mein privater Fokus ist. Bei dir, Maria, natürlich nicht, weil du hast ja auch eine Tochter, die voll im Teenie-Alter steckt.
Ja, total. Das stimmt.
Kannst du mir mal kurz erzählen, weil du Melanie ja hier ins Boot geholt hast, woher ihr euch kennt? Wie bist du auf sie gekommen? Kannst du da mal kurz...
Ja, das ist sehr, sehr schön, dass wir uns jetzt endlich auch mal so privat kennenlernen können. Weil
nicht nämlich, so per Foto, ne?
Ja, nicht so nur so. Eure Fotos, die Familienfotos kenne ich ja aus der Praxis. Ja. Denn Melanies Mann ist der Kinderarzt meiner Kinder.
Ach, guck.
Ja.
Klein ist die Welt. Ja, wirklich klein. Kinderarzt muss man haben. Und dann. Ach, das ist ja witzig. Das heißt, ihr seht euch beide jetzt auch gerade zum ersten Mal persönlich.
Ja, ja. Wir haben schon viel voneinander immer gehört. Man tauscht sich ja dann doch so aus, wie ist es zu Hause, wie läuft's und so. Aber so richtig privat haben wir uns noch nie getroffen. Insofern freue ich mich heute sehr auf diese Folge.
Ach, sehr cool. Und Melanie, kannst du dich vielleicht mal kurz nochmal mit deinen Worten vorstellen? Maria hat ja gerade eine super schöne Introduction gemacht.
Das hat sie.
Aber vielleicht gibt's da ja noch was du ein bisschen erzählen möchtest über dich und deine Person und warum du da bist, wo du jetzt bist.
Das würde tatsächlich, glaube ich, den Podcast sprengen.
Ach, schade. Wir machen mehrere Teile.
Genau. Also ich glaube so die aktuellen Facts, so die harten Fakten, die haben wir gerade gehört. Tatsächlich neben dem, dass ich Familientherapeutin bin und das Balagan gegründet habe vor einigen Jahren, weil ich einen Ort schaffen wollte für Familien, wo ein bisschen Zeit ist, wo man zuhört und interdisziplinär arbeitet. Neben dem bin ich vor allen Dingen Mama von drei Töchtern, die inzwischen schon relativ groß sind, also so 14, 21 und 25. Also wir sind in spannenden Lebensphasen. Es hört gefühlt nie auf.
Ja.
Und aber es fängt immer mit den Kleinen an, Olivia, muss ich nochmal sagen. Es macht gar nichts, dass wir, dass wir über Große sprechen, weil ich finde, die Kleinen sind, da kann man so viel richtig machen, damit es mit den Großen dann leichter wird. Was mache ich sonst noch? Ich schreibe total gerne Bücher. Woher kommt das? Ich bin tatsächlich, sage immer, in meinem früheren Leben bin ich Journalistin. Ich glaube, das kriegt man nie raus aus dem System. Und ich berühre so gerne Menschen und ich versuche irgendwie in meinem Universum was zu verändern. Und so sind dann die Bücher entstanden und ich mache auch Workshops zu dem Thema, gehe ganz viel in Schulen, weil ich auch da versuche, irgendwie was zu bewegen.
Toll. Ja, und wenn du sagst, du versuchst, also Menschen zu berühren, etwas zu bewegen, du bist ja in Berlin tätig, stimmt's? Aber mit den Büchern erreichst du natürlich dann den ganzen deutschsprachigen Raum.
Ja.
Du hast 2 Bücher rausgebracht,
genau.
Richtig?
Genau. Das erste Buch heißt Leuchtturm Eltern. Auch da geht's um Pubertät. Also, wie überlebe ich die Pubertät? Wobei, ich sag das so ungern überleben, weil ganz ehrlich, ja, ich sage immer, herzlichen Glückwunsch, dein Kind ist in der Pubertät, total gesunde Entwicklung.
Ja.
Und wir sind ja eigentlich die Experten von Pubertät und können unsere Kinder vielleicht total gut da durchführen. Und habe dabei eine Methode vorgestellt, mit der ich seit einigen Jahren arbeite. Die habe ich aus Israel mitgebracht. Ich habe die dort kennengelernt. Und ich finde die so schön, die ist so praktisch. Also die gibt einfach auch praktische Tipps, wie man sehr klar und sehr strukturiert und mit einfachen Haltungsveränderungen sich selbst als Mama und Papa stärken kann.
Sag mal.
Die leichten Tipps.
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt, ich sitze eigentlich gar nicht richtig, dass ich zum Beispiel meine Füße auf dem Boden spüre.
Ja.
Also meinen Körper spüre. Das ist die leichte Übung. Dass ich gucke, wie es mir geht, ob ich das gerade irgendwie alles gut packe oder vielleicht auch heute kein so guter Tag ist, um sich mit seinem Pubertier auseinanderzusetzen, weil man eigentlich gar nicht die Kraft dafür hat, um dann entscheiden zu können, vielleicht nicht heute, aber morgen.
Ja.
Sich Hilfe holen, sich Unterstützung holen, keine Angst zu haben, zu sagen, das ist mir jetzt gerade schwer, vielleicht weiß es jemand anderes besser oder weiß es anders, kann mir Tipps geben. Und ich glaube, das ist so einer der ganz großen Herausforderungen, Tipps, würde ich sagen, weil wir in der heutigen Gesellschaft so, also das Gefühl haben, wir müssen alles alleine schaffen.
Ja, das ist auch wieder dieses, es braucht ein Dorf, ne?
Mhm.
Um Kinder großzuziehen. Und tatsächlich ist es ja auch immer so, also das habe ich manchmal auch, wenn ich das Gefühl habe, ich komme an meine Grenzen, bis man da hinkommt, sich Hilfe zu holen, ist das ja vielleicht auch so ein Eingeständnis von Schwäche. Ich komme gar nicht damit alleine zurecht. Ich kriege das nicht hin. So. Aber es ist ja totaler Quatsch, weil oftmals braucht man einfach auch jemanden, der von draußen drauf schauen kann und dir auch einen ganz anderen Input, weil der ist ja emotional überhaupt nicht da so involviert und man ist manchmal ja so fest. Und dann löst es so viel und man könnte viel entspannter durch diese kritischen Phasen gehen.
Ich finde das gerade auch total spannend, als Maria dich nach den Tipps gefragt hat. In meinem Kopf war es sofort etwas, dass diese Tipps auf das Kind, das sich in der Pubertät befindet, beziehen. Aber du hast natürlich recht, das ist ja auch immer der Therapieansatz. Du kannst nicht die Menschen um dich herum ändern, sondern nur an dir selbst arbeiten. Und diese 2 Tipps, die ja wirklich damit zu tun haben, okay, wie gehe ich als Elternteil jetzt damit um und welche Auswirkungen hat das dann wiederum natürlich auch auf das Kind? Das ist total spannend und das ist etwas, was mir, ich hatte jetzt gerade schon so einen kleinen Wow-Effekt.
Ich auch. Ich dachte auch so, ja genau, das sind nämlich die Momente, wenn man dann schon so Oberlippe voll ist mit seinen Gedanken und super im Stress und so, dann reagiert man ja auch einfach nie mit Ruhe und Gelassenheit. Du bist ja dann auch sofort auf Brass und dann schaukelt sich das so schnell hoch. Und an einem anderen Tag, wenn man das besprechen würde, würde man ganz entspannt irgendwie so ein Problem lösen können.
Ja, und ich denke da immer an ein Zitat von meiner Mama, die mir mal gesagt hat, du, es gibt Tage, an denen kannst du erziehen und dann gibt es Tage, da geht es einfach nur darum, durchzukommen.
Oh, das ist schön.
Ja, und das denke ich auch wirklich manchmal auch jetzt mit den kleinen Kindern. Weißt du was, ich habe gerade keine Kraft, dann beharre ich jetzt nicht auf die Bildschirmzeit, dann guckst du einfach noch eine Folge, damit ich kurz entspannen kann. Und dann gibt's wieder andere Tage, da kläre ich super gerne auf und bin wieder diese Mama, die ich eigentlich gerne sein möchte. Aber man darf sich wahrscheinlich einfach nicht fertig machen, dass man das nicht die ganze Zeit sein kann.
Ja.
Also wir sind doch alle nicht der Dalai Lama. Ich weiß nicht, ob das Ziel sein soll. Und ich glaube, wir sind Menschen. Und für mich ist total wichtig zu sagen, dass zeig dich mit deinen Facetten und du bist authentisch. Und wenn du authentisch bist, lernen deine Kinder von dir und können wachsen. Und deswegen ist es genau, wie du sagst. Es ist mein Fokus ist auf Eltern. Und wenn ich in Schule gehe, ist mein Fokus dort auf die Schulteams. Für mich ist jeder Einzelne ein Leuchtturm, der ein Kind prägt und Orientierung gibt. Und dieser Leuchtturm braucht ein total festes Fundament. Sonst kannst du die Richtung nicht angeben. Du kannst keine Orientierung geben in dem Moment. Und das hilft total und ist so, also für viele so nachvollziehbar, aber im ersten Moment ist so, wie jetzt? Ich gucke auf mich. Mhm. Mein Kind ist doch wichtig. Also gerade, wenn sie auch noch klein sind. Nee, ich kann jetzt nicht Kaffee trinken gehen, um Gottes Willen. Yogastunde. Ich bin dann eine schlechte Mutter oder ich kümmere mich nicht gut genug. Nein, die Yogastunde ist viel, viel wichtiger, weil du schreist weniger, du bist entspannter, du kannst für dich sortieren, ob du das gerade möchtest oder nicht und welche Antworten du geben möchtest. Also ich mag dieses Beispiel mit Instagram, wo wir immer wieder diese Diskussion haben und ich erinnere mich, wie meine mittlere Tochter meinte, Mami, ich will Instagram und mein größtes Ziel wäre, 500.000 Follower zu haben. Und ich so, okay, verstehe ich nicht, wie man das, also warum will man das? Mhm. Keine Ahnung. Dann habe ich überlegt, also früher hätte ich meine Mutter um Rat gefragt bei dem Thema, Entschuldigung, die Antwort wäre gewesen, da haben sie wohl ins Gehirn geschissen. Könnte was dran sein, hilft mir aber nicht in der Entscheidung, ob ich das jetzt mit Instagram mitgehe oder nicht.
Ja.
Ja. Und dazu sagen, Schatz, muss mir das jetzt erstmal überlegen. Vielleicht frage ich ein, zwei Freundinnen, was die denken. Vielleicht ein paar Kolleginnen auch. Ich weiß nicht so richtig. Und dann gehen wir nochmal in Verhandlungen. Mhm. Und manche glauben, das ist Schwäche. Und es ist, ich finde, es ist eine immense Stärke, sagen zu können, ich habe gerade keine Antwort. Mir ist total wichtig, was ich dir antworte, weil du bist mir wichtig. Und deswegen nehme ich mir Zeit, um für dich eine richtige Antwort, ein richtiges Ergebnis zu haben, womit wir beide irgendwie gut leben können.
Das ist so schön, ne? Und ich liebe auch diese Metapher mit dem Leuchtturm und dem Hafen. Das ist so, das verbildlicht ja wirklich also so ein Familienkonstrukt, so mit diesen Segelbooten, wo jedes Boot seine Anlegestelle hat, ne? Und wo man dann als Leuchtturm und als Hafen dafür sorgt, dass jedes Boot auch ausgestattet ist, in dem Fall dann die Kinder, die dann irgendwann mit allem raussegeln können. Ich finde das so schön.
Das ist so schön, besonders im Vergleich zu diesem ganz bekannten Begriff Helikoptereltern, ne?
Ja.
Das ist dieser leuchtende, so was Geerdetes.
So eine Ruhe,
auf,
ne?
Ja, und auch auf Augenhöhe.
Ja.
Deswegen, so könnt ihr euch auf jeden Fall den Buchtitel Leuchtturmeltern gut merken, aber wir packen natürlich auch die beiden Buchtitel nochmal bei uns in die Shownotes, in die Beschreibung des Podcasts. Super spannend, also wirklich, da kann ich jetzt schon so viel mitnehmen davon. Ich finde das auch, was du gesagt hast mit Instagram, das ist natürlich ein Punkt, oder irgendwann gibt es diesen Punkt, da wissen die Eltern halt auch nicht mehr weiter. Das macht es natürlich, abgesehen davon, dass man sich jetzt die Zeit nimmt zu antworten und zu zeigen, okay, du bist mir wichtig, ich möchte eine gute Antwort geben, macht das ja auch einfach menschlich, wie man sagt, okay, man zeigt alle Emotionen, damit die Kinder das kennenlernen. Genauso zeigt man, es ist okay, nicht sofort eine Antwort zu haben, ne? Aber ich frage mich dann immer, was ist, wenn mein Kind mich zum Beispiel jetzt fragen würde, oder ich habe gestern Snapchat wieder installiert. Ich hatte mal kurz Snapchat probiert und habe das gestern wieder installiert und dachte mir, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich muss jetzt eigentlich irgendwen finden, der viel jünger ist als ich, um mir das zu erklären.
Ja.
Das heißt, es kommt ja irgendwann der Punkt, wo es sich umdreht. Da können wir den Kindern ja nicht mehr Wissen vermitteln, sondern im Gegenteil, wir brauchen von ihnen Wissen. Und das finde ich ja auch, also ich habe irgendwie so ein bisschen Angst schon vor dem Punkt. Auf der anderen Seite freue ich mich drauf.
Und wer weiß, was vielleicht dann noch alles aktuell ist, wenn dein Großer und so weit ist, weißt du?
Ja, aber da frage ich mich halt auch, um wieder auf dieses Instagram-Beispiel zurückzukommen, kann es sein, dass die Kinder dann irgendwann einen Moment haben, wo sie denken, boah, meine Eltern wissen ja gar nichts, ich frage die jetzt gar nicht mehr, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass es bei mir so ein bisschen so war. Also, dass ich dann auch dachte, oh, meine Eltern, die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie das Leben abläuft, ich mache das jetzt einfach alles auf eigene Faust. Und dann verliert man ja eine gewisse Art an Bindung irgendwie.
Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Also ich glaube ja daran, dass das ein Geben und Nehmen ist. Also zum einen natürlich zu akzeptieren, dass die Experts sind in Social Media. Das werden wir schon nicht mehr werden. Aber natürlich haben wir denen was mitzugeben, denn Werte, die wir mitbekommen haben, da muss ich gerade dran denken, weil die Großen sagen, boah, wir sind voll neidisch, du hattest in den 80ern die Kindheit, du hattest eine viel schönere Kindheit als wir. Und ich dachte, ah ja, echt? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst. Also sie sehen schon, dass wir haben was anderes mitbekommen und können ihnen was geben, was sie nicht mehr im Alltag finden. Und deshalb, ich bin ja kein großer Verfechter von Verboten. Im Gegenteil, ich erlaube es lieber, vielleicht auch einen Ticken früher, weil ich dann noch so eng in der Beziehung bin, dass ich es mit den Kindern zusammengehe. Das heißt, wir installieren dann Instagram zusammen. Und dann schauen wir uns das zusammen an, besprechen, was geht und was nicht geht. Wenn die klein sind, zeigen die mir so einmal die Woche, was da passiert. Und wir bleiben im Gespräch, ob es ihnen gut geht. Und was sie wissen, es gibt immer dieses Gesprächsangebot. Ja, weil Social Media, besonders unter Mädchen, kann ja knallhart werden. Da gibt's ja wirklich viel Mobbing. Und dafür brauchen sie uns nah dran, zu sagen, also die Sicherheit zu sagen, es geht mir nicht gut, gib mir einen Rat, ohne dass du es mir gleich verbietest.
Ja.
Und dann sind es Gespräche, das heißt eine Wertevermittlung. Also ich würde so machen. Zum Beispiel telefonieren. Telefonieren ist ein Riesenthema. Telefonieren tun die nicht mehr. Sprechen ist nicht mehr so deren Ding. Dann erklären sie einem, niemand schreibt. Niemand macht Voice. Wir sagen, ja, aber wenn du schon, also wenn du eine Voice-Message machst, kannst du auch schon anrufen. Nein, das ist schon nochmal ein Unterschied. Wenn sie jünger sind, kann man tatsächlich aber diesen persönlichen Kontakt nochmal besser initiieren. Da ist für mich so der Schlüsselpunkt Open House. Die Freunde einladen, sagen, ich sehe, ihr habt da auf Insta was miteinander laufen. Jetzt kommt ihr mal alle auf einen Kaffee vorbei und wir reden drüber. Den Einfluss habe ich dann ja noch, solange sie 12, 13, 14 sind. Und die finden es total cool. Und das finde ich so wichtig, weil die Kinder wollen, dass wir fragen. Die wollen, dass wir gucken. Selbst wenn sie sagen, oh, du bist voll uncool, Mama, sind die heilfroh, wenn ich noch mal dreimal mehr frage. Weil sie natürlich im nächsten Moment denken, ach, eigentlich wäre so ein Gespräch mit Mama doch cool. Und ich erlebe das auch wirklich, dass die holen ihre Freunde rein und die sind so dankbar, dass die mit mir reden können, weil zu Hause keiner mehr fragt. Das heißt, es ist echt so ein Mix von, ja, die wissen, wie es geht, aber die sind so dankbar über Anleitung. Wenn wir sie, ja, ohne Judgment, würde ich sagen, also ohne sie zu verurteilen, es mit ihnen zusammengehen und besprechen.
Ja, die wollen halt auch gesehen werden, ne? Das ist so, das geht dann so unter, ne?
Das ist der Schlüssel. Gesehen werden, in Beziehung bleiben, selbst wenn es für uns irgendwie sich komisch anfühlt und vielleicht nicht so ist, wie wir es gerne hätten.
Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, so die Krux, ne, an der Pubertät. Manche Kinder ziehen sich dann total zurück und die Eltern dann auch, weil sie so verschreckt sind. Und man sagt ja, na ja, ist halt in der Pubertät, ne? Das ist typisch für die Pubertät. Aber vielleicht müsste das gar nicht so sein. Vielleicht muss man gar nicht so die Verbindung verlieren. Und trotzdem kann jeder sich so entwickeln, wie er es braucht für seinen Zustand gerade. Und da ist dann natürlich dann auch die Gefahr, vielleicht sieht man dann unterschwellige Symptome, die eben dann doch vielleicht ein bisschen ernsthafter betreut werden müssten. Sieht man gar nicht, weil man immer sagt, naja, ist die Pubertät, das regelt sich von allein. Wie siehst du das?
Da kommen wir sogar schon ein bisschen zu deinem zweiten Buch, Teenage Blues. Da gehst du auch auf, wie der Titel ja schon so ein bisschen zeigt, auf depressive Verstimmungen oder so ein, stimmt's?
Genau, richtig. Also es ist, wir haben gesehen, dass ich das, dass wir eigentlich immer mehr solche Fälle haben. Ich habe es mir bei der Arbeit aufgefallen. Ich habe dann angefangen, mal so ein bisschen zu lesen. Es gibt einfach Studien, die nachweisen, was super erschreckend ist, dass wir irgendwie eine 40-prozentige Steigerung von psychischen Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen feststellen. Essstörungen sind massiv hochgegangen. Und wir reden zu wenig drüber. Und ich hatte relativ früh damals auch meiner Agentin gesagt, wir müssen was schreiben, wir müssen da irgendwie drüber reden. Es kann doch nicht sein, das ist die Pandemie nach der Pandemie. Und genau, die Studien haben mir ein bisschen geholfen, dass wir dass wir hinschauen. Dieses Jahr merken wir auch, dass es ein größeres Thema geworden ist. Und auch während ich das Buch geschrieben habe und der Wunsch so da war, Mensch, jetzt erklär doch mal, woran erkenne ich das denn? Also mit diagnostischen Merkmalen habe ich so mir gedacht, also diagnostische Merkmale hin oder her. Wenn ich merke, dass mein Kind sich zurückzieht, traurig wird, irgendwie nicht mehr so richtig reden mag und weniger isst oder die Freunde nicht mehr kommen, da frage ich doch als Mama, als Papa, was ist los? Und schiebe es nicht zur Seite und sage, Pubertät. Also das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich so dachte, ja, also es gibt einen Grund für diese Kriterien, aber wir müssen keine Experten sein, um zu sehen, dass es unseren Kindern nicht gut geht. Und ich glaube, wir brauchen mehr die Erlaubnis, darüber sprechen zu dürfen, dass es ihnen nicht gut geht.
Ja. Ich glaube, dass das ganz oft ja auch ein Schutzmechanismus der Eltern ist, dass man sich da eben, wie du gesagt hast, also man traut sich nicht drüber zu sprechen und man ist selber vielleicht auch überfordert und schiebt es dann so weg.
Ich glaube, es macht Angst. Teilweise ja. auch. Ich erlebe, dass Eltern große Angst haben. Was mache ich jetzt damit? Ne? Also mein Kind ritzt sich. Totale Panik, was, also sie sind fix und fertig, was ich auch, also ich verstehe das total, die, das macht dich ja auch als Elternteil, macht dich das ja psychisch fertig. Die sind ja selber fix und fertig und brauchen eigentlich, was heißt eigentlich, die brauchen auch Begleitung und müssen gestärkt werden, damit sie ihre Kinder gut unterstützen können.
Ich finde das auch so schwierig. Ich denke halt während dieses Gesprächs, weil ich eben noch kein Kind in der Pubertät habe, denke ich immer an meine eigene Pubertät zurück. Und das ist wirklich eine Gratwanderung. Ich hatte, also meine Eltern waren sehr streng. Ich durfte sehr wenig. Ich war sehr behütet, durfte deswegen selten mal rausgehen, Freunde treffen, durfte kein Fernsehen und so weiter. Und dann hatte ich aber Freunde und Freundinnen, die durften alles machen und wurden aber eben auch zu Hause nicht gefragt, wie es ihnen geht. Da war wirklich so ein bisschen, die wurden wie so alleine gelassen schon so. Und ich war immer total neidisch auf die, weil ich dachte, boah, die können abends in eine Bar gehen mit ihrem gefakten Ausweis und ich würde das gerne. Und dann hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich dann so ganz rebellisch wurde und eben so dagegen angekämpft habe. Und was ich jetzt so spannend finde, ist, ich habe dann auch in Therapie vor ein paar Jahren rausgefunden, dass sich diese rebellischen Phasen, die ziehen sich bis heute durch in meinem Leben. Also jetzt habe ich diese rebellischen Ausbrüche aus meinem Mama-Leben, wo ich mir denke, boah, ich muss jetzt einfach mal wild 2 Tage lang in einem Club feiern und nicht nach Hause gehen. Das heißt, natürlich genau wie die Kindheit, auch die Pubertät, ja so viel für unser zukünftiges Leben so viel darüber entscheidet, ne? So eine wichtige Phase, aber ich verstehe auch, dass man als Elternteil da, das ist ja, jeder möchte ja das Beste für sein Kind, das ist einfach nur schwer, diese richtige Balance zu finden und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche Tipps gibt, außer okay, achte auf dein Kind und versuch halt stark genug zu sein, um mit ihm zu reden oder mit ihr.
Ja, vor allem ist es ja auch so, wir haben es ja alle schon einmal durch. Und eigentlich wissen wir ja ganz tief in uns drin, was uns bewegt hat zu der Zeit, wie schwierig wir das empfunden haben, wie einsam wir uns vielleicht auch gefühlt haben, weil wir uns nicht getraut haben, mit dem Freund oder mit der Freundin oder eben mit Mama und Papa zu reden. Und irgendwie, also ich habe das ganz oft, wenn ich mich so mit Freunden unterhalte, dass sie das so ganz verschüttet vergessen haben und dann immer so kein Verständnis haben für die eigenen Kinder, die dann auch in der Pubertät sind, obwohl wir das alles schon einmal durch haben. Das finde ich halt so faszinierend.
Ich glaube, ich muss einfach, wenn meine Kinder in die Pubertät kommen, nochmal meine Tagebücher ausgraben.
Ja.
Voll gut, ne? Ich meine, ich habe nur sehr spärlich drin geschrieben, aber die paar Sachen, die ich drin geschrieben habe, waren sicher dann krasse Sachen.
Ja.
Weil dann erinnert man sich vielleicht wieder dran.
Ja, und dann haben die auch nicht das Gefühl, so dass sie irgendwie ein Alien sind, ne? Sondern dann ist eben auch ganz nah, ach Mensch, Mama ging's ja auch so, die hat sich ja auch so blöd gefühlt oder so alleine gelassen oder irgendwie so speziell, ne? Als wäre man eben wirklich ein Alien. Aber das eint uns ja im Grunde alle.
Also ich muss dran denken, dieses, man erinnert sich ja eigentlich, also da kommen schon Dinge hoch, mhm, wenn die in die Pubertät kommen. Also ich finde sowieso, sobald man ein Kind irgendwie hat, kommt so viel hoch, wo man sich auch ein bisschen erschreckt und denkt, ah ja, okay, ich glaube, ich muss mal kurz meine Mutter anrufen, mich entschuldigen. So diese Momente. Aber ich fand es auch super lustig, weil meine Mittlere ist mir schon sehr ähnlich in ihrer Pubertät. Und die guckt einen dann so an, wenn die wütend ist und redet nicht. Und das hat mich total wütend gemacht. Warum redet die nicht mit mir? Und irgendwann sagte meine Mutter, das machst du mit mir bis heute. Dann weiß ich, da arbeitet es in dir. Und dann habe ich gedacht, stimmt. Und dann hatten wir mal wieder so einen Moment und sie starrte mich an und ich wollte schon wieder los. Und dann habe ich so gedacht, nee, ich atme jetzt, weil ich fühle mich eigentlich gerade wie 12, aber ich muss irgendwie zurück in mein Erwachsenenalter. Sagt, stimmt, du bist jetzt gerade wütend und Mama versteht dich gar nicht und fühlt sich total alleine. Und es ist, ganze Welt ist ätzend und die guckt mich an, alles fällt aus dem Gesicht, so nach dem Motto, woher kommt das denn jetzt?
Oh Gott, ja.
Oh Gott.
So, und dann war es aufgelöst.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich, wenn man irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, dann kann man diese Klarheit bewahren in diesen Momenten.
Also würdest du sagen, da gibt es ja auch wirklich so Übungen, die man machen kann, um da irgendwie gelassener zu sein oder irgendwie da eine, keine Ahnung, klarer mit sich selbst zu werden, um dann besser reagieren zu können?
Ja, also ich habe ja in beiden Büchern wirklich einen großen Part für Selbstfürsorge der Eltern geschrieben und das sind mir beide super wichtig. Jetzt ist es bei Leuchtturmeltern so, da beschäftigen wir uns dann nur mit Pubertät und da ist zum Beispiel auch ein wichtiger Part, gerade wenn man noch zusammen ist, als Paar zusammen Zeit zu verbringen, Gespräche zu führen, aber selbst wenn man nicht mehr zusammen ist, als Elternteam sich zu stärken. Mhm. Also sich die Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen, was erlebst du gerade mit den Kindern, was erinnerst du aus deiner Zeit, aus meiner Zeit und wir packen das zusammen und entscheiden, wie wir damit umgehen. Diese Klarheit für sich zu schaffen. Es ist so ein bisschen, ich entscheide mich für ein Lebenskonzept mit entsprechenden Werten und Strukturen und Regeln und die prüfen wir immer wieder aufs Neue und wenden sie in unserem Leben an. Ja, super anstrengend, aber keiner hat gesagt, das ist ein easy Job, Eltern zu sein, ist nun mal die traurige Wahrheit. Das muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen. Das heißt, es ist ein bisschen Arbeit. Immer mal wieder neu prüfen, wo sind unsere Grenzen, was erlauben wir den Kindern und wo ist unsere Grenze und wie vermitteln wir das. In Teenage Blues ist es wirklich nochmal anders. Also es ist vielleicht die Königsdisziplin, weil es ist nicht nur Pubertät, sondern dein Kind hat was. Mhm. Und bisweilen vielleicht auch so weit, dass es gefährlich wird. Ja, es tut weh. Es hat nun mal nicht das Bein gebrochen und du siehst offensichtlich einen Gips, sondern und trotzdem ist es schlimm, was es hat und kann super belastend für die Eltern sein und für die ganze Familie. Hier sich immer wieder sozusagen auf sich zu besinnen, wo stehen wir, was mache ich als nächstes, ist schon sehr herausfordernd und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Unterstützung. Also vom Kinderarzt, ja. Ich kenne ganz tolle Kinder-Jugendpsychiaterinnen, die sich ganz viel Zeit nehmen, um Psychoedukation auch zu machen bei den Eltern, zu erklären, worum es geht, was das Kind braucht, in welcher Entwicklung wir sind. Hinzu mit den Klassenlehrern und Lehrerinnen zu sprechen, mit der Schulsozialarbeiterin, die mit ins Boot zu holen, um immer wieder zu wissen, ich bin nicht alleine damit und sich Pausen einzubauen, also sich selber vielleicht auch Gespräche zu suchen, um den Weg mit dem Kind zu gehen, weil es ist nicht das Pflaster, das wir draufkleben und es ist in einer Woche weg. Das ist ein langer Weg, bis so ein Kind aus dem Tief auch wieder rauskommt. Also es kann ein langer Weg sein und da braucht man wirklich viel Kraft für.
Was sind denn, also ist dann tatsächlich so der erste Weg, den ich dann mache, wenn ich diese Vermutung habe, dass ich dann den Kinderarzt aufsuche und den mit ins Boot hole? Kommt sowas manchmal dann auch vielleicht bei dieser Jugenduntersuchung raus? Weil gibt's ja auch nochmal ein Zweiergespräch nur mit dem Kind und mit dem Arzt, was ich auch sehr schön finde, dass die einfach mal fernab, wenn Mama und Papa draußen sind, vielleicht auch nochmal ein Wort loswerden können. Und dann geht das welchen Schritt weiter?
Also ich finde, Kinderarzt, Kinderärztin ist die beste Adresse zu starten tatsächlich, weil das sind diejenigen, die unsere Kinder von null an kennen im besten Fall und ein bisschen, die begleiten die Eltern, die kennen die Hochs und Tiefs und können vielleicht ein bisschen mit einschätzen, was da los ist. Leider lässt uns das Gesundheitssystem nicht genug Zeit für diese Gespräche. Das ist ein Drama, weil sonst würde man einfach tatsächlich in der Pädiatrie viel früher erkennen, dass ein Kind Unterstützung braucht. Und trotzdem finde ich, ist es die richtige Adresse als Eltern zu sagen, mir ist es aufgefallen, was denken Sie? Und im besten Fall gibt es dieses Gespräch, da sind Sie ja oft schon 11, 12, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Da müssen wir den anderen Experten fragen, aber ungefähr so. Leider stellen wir fest, dass es immer früher beginnt. Aber ich höre halt auch immer wieder aus sicherer Quelle, dass die Kinder so ein großes Vertrauen in den Kinderarzt oder in ihre Kinderärztin haben, dass die auch eher da mal erzählen, es geht mir nicht gut. Oftmals geht es dann so weit, dass man weitergeleitet wird, also zu einem Kinderjugendpsychiater oder Psychiaterin. Manche Eltern erschrecken und sagen, aber es hat doch gar nichts. Und da versuche ich tatsächlich auch als Familientherapeutin, also sie kommen eher zu mir als zum Psychiater dann, dass ich viel Aufklärung leiste und sage, manchmal macht es Sinn, da genauer hinzuschauen, alles organisch abzuklären zu gucken, ob es eine Diagnostik braucht, einfach um zu wissen, welchen Weg gehen wir, ja, um auch nicht wertvolle Zeit zu verlieren. Und dann kann man kreativ werden. Also bei Mädchen kann auch der Weg zur Gynäkologin Sinn machen, tatsächlich. Ja, manchmal hilft da die Pille, um die ein bisschen stabil zu kriegen, weil die vielleicht ein starkes PMS haben, also so eine Depri-Phase vor der Regel. Das wird oft unterschätzt, kann aber einfach richtig schlimm sein für manche. Ja, also da gibt es tatsächlich ganz viel, was man abklären kann und ausprobieren kann, um den Kindern erstmal im medizinischen Setting auch Hilfe anzubieten und zu unterstützen.
Du meintest gerade, ihr bemerkt, dass es öfter früher anfängt. Meinst du damit die Symptome für eine Labilität, kann man das so sagen, psychisches, ja?
Ja, kommt drauf an, worauf wir gucken. Ne? Also wir haben es ja im Buch, gehe ich ganz viel auf depressive Verstimmung ein, gehe aber auch auf ADHS und Essstörung und Hochbegabung ein, weil oft das, also ganz oft das eine mit dem anderen einhergeht. Wir stellen fest, dass Kinder ängstlicher geworden sind, oft Angststörungen entwickeln. Auch da ist die Medizin tatsächlich oder die Studien sind noch gar nicht so weit, dass sie sagen, naja, wir stellen schon fest, dass viele sehr viel früher mit Angst auffallen, aber wir es wieder in die Ecke stellen, das ist eine Entwicklungsphase. Und es könnte aber schon ein erstes Signal sein. Und ich sehe es auch in meiner Arbeit, dass ich oft oder immer wieder Kinder habe, die sind so mit zwischen 8 und 10 bei mir gewesen, haben so ein Angstthema gehabt. In dem Alter sind die toll, da arbeitest du, weiß ich nicht, ein paar Stunden mit denen, dann sind die fit, dann gehen die wieder. Und dann kommen sie aber mit 15, 16 nochmal und haben dann diese depressive Verstimmung. Also man vermutet einen Zusammenhang. Das ist mehr geworden, es hat tatsächlich mit den, das, also da sind sich, glaube ich, alle einig, hat einfach gerade mit den Umständen zu tun, dass wir zu viele Krisen in der Gesellschaft haben. Und angefangen mit der Pandemie und dann hat es nicht aufgehört, weil wir den Ukraine-Krieg gekriegt haben. Klimaangst, Wirtschaftskrise, jetzt noch der Nahostkonflikt. Also diese ganzen Debatten, die Gesellschaft verunsichern, spiegeln uns die Kinder. Und da komme ich nochmal zum Hafenbild. Wenn der Leuchtturm nicht klar ist und das ist, was wir erleben, die Eltern sind zutiefst verunsichert. Und das macht was mit dem Boot. Das Boot hat kein Vertrauen, dass der Hafen sicher ist. Und deshalb sehen wir, dass es früher beginnt und auch tatsächlich ausgeprägter als noch vor 4, 5 Jahren.
Das heißt, als Eltern, um da präventiv irgendwie was zu machen, ist wirklich nur diese Sicherheit geben zu können, gerade wenn es eben so instabil ist, alles mit diesen ganzen Krisen, die wir heutzutage haben, dass man da eine ganz große Sicherheit versprüht, sage ich mal. Ist das richtig?
Ja, klingt aber zu einfach.
Ja, ne? Das also, denke ich mir auch gerade,
wie mache ich das? Genau.
Ja. Wenn ich abends in mein Kissen heule wegen der politischen Situation.
Oder? Ja, weil man ja auch nicht, man will das ja auch nicht so zudeckeln und so tun, als wäre das alles gar nicht so schlimm. Ne? Tut man einfach mal so ein bisschen so die Decke des.
Ja, ich weiß nicht, also ich versuche, also unser großer Fritz, der ist 6 Jahre und wir gehen so mit ihm um, dass wir zum Beispiel sehr offen, manchmal habe ich schon Angst, dass es schon zu offen ist, mit ihm reden, zum Beispiel über den Nahostkonflikt oder auch über den Ukraine-Krieg. Und wir erklären wirklich, was da passiert. Natürlich jetzt ohne gruesome Details, aber wir erklären schon, was das ist, damit er dann auch besser damit umgehen kann, wenn er Leute darüber reden hört oder so. Und ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt der richtige Ansatz ist, aber ich habe so die Hoffnung, dass er so zumindest eben auch mit Sorgen dann besser herkommen kann. Weil, oh ja, die haben wieder geredet oder wir haben jetzt einen ukrainischen Flüchtling in der Klasse oder irgendwie so.
Also ich bin ja ein großer Fan von Reden. Ich finde es total toll, transparent zu sein, altersgerecht zu erklären. Ich glaube, das ist immer noch mal eine Herausforderung. Einen 6-Jährigen erzählst du es anders als einer 14-Jährigen. Und die Kinder haben auch gute Mechanismen abzuschalten nach dem Motto, ich habe jetzt genug gehört, ist jetzt gut. Was tatsächlich absolut effektiv ist, gerade wenn du merkst, das Kind fängt an, sich zurückzuziehen, sind Strukturen. Regelmäßig wiederholende Strukturen. Das klingt banal, es ist total banal. Also als Beispiel, wir haben das in Corona gemacht, uns haben Familien angerufen, wo die Kinder schon vorher ein ADHS hatten und sagten, es ist nicht auszuhalten, wir kriegen die hier nicht eingefangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Familienkalender und haben den angepasst an Corona und haben gesagt, wann steht ihr auf, wann frühstückt ihr, wann lernt ihr, Wann kocht ihr? Wann ruft ihr eure Freunde an? Wann liegt ihr auf dem Sofa? Wann wird gespielt? Weil das waren so Sachen, die sind so durchgerutscht, weil der Tag so fließend geworden ist. Und das war so eine simple Intervention und hat aber sofort Ruhe in die Familien gebracht. Deswegen, also wenn wir zurück an den Hafen denken, ist, der Platz muss klar sein. Und dort dürfen sich Dinge wiederholen, so eine Verlässlichkeit haben. Und damit gebe ich dem Kind schon Sicherheit. Ich kann auch sagen, ich habe keine Antwort auf den Nahostkonflikt. Weltfrieden werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber ich gucke, dass unsere kleine Welt, unser Alltag, unser Heute klar ist. Bin 18 Uhr da, wir essen zusammen. Und weißt du was? Mit der Arbeit bei mir, auch wenn ich gar nicht weiß, was morgen sein wird, es wird sich was ergeben. Ich bin da dran, ich kümmere mich um Lösungen. Also so eine gewisse Zuversicht zu verspüren und auch zu sagen, wenn ich keine Antwort habe. Ich kann auch mal sagen, ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich, mich macht es auch total traurig, wie es gerade ist. Und wir machen es uns trotzdem schön. So.
Ich überlege jetzt, wie das ist. Das passiert natürlich auch manchmal, dass man, oder öfter, dass man selber überfordert ist und dann auch im Affekt sagt, oh Gott, ich weiß es auch nicht, ich schaff's auch nicht mehr, ich glaube, ich muss jetzt einfach los. Also ich habe das, mein Mann zum Beispiel, der ist sehr impulsiv. Das kann gut sein, dass ihm sowas passiert, dass er sowas sagt. Und dann überlege ich, okay, wie kann man jetzt, die Kinder kriegen mit, das Elternteil ist komplett überfordert. Wie geht man am besten danach damit um? Einfach ehrlich die Kinder hinsetzen und sagen, hey, guck mal, das war jetzt gerade ein Moment, da war ich total überfordert und so weiter, wenn man das irgendwie schafft. Also wieder ehrliche Kommunikation und das einfach aufgreifen.
Voll. Also, ich habe meine Kinder auch schon angeschrien. Verrate ich jetzt mal. Ja, es ist jahrelanges Training hier, aber auch ich schreie. Und die Kunst ist danach hinzugehen, zu sagen, tut mir voll leid, ich konnte es gerade nicht. Also ich war einfach echt alle, weiß ich nicht, im Zentrum hat mich irgendwas genervt. Das war kein guter Zeitpunkt. Aber in der Sache habe ich trotzdem recht. Aber ich hätte nicht schreien müssen.
Ja.
Und ich finde das deshalb schön, weil, also nochmal, wir sind alle kein Dalai Lama. Die Kinder sehen uns, wenn sie klein sind, sowieso als Superhelden und glauben, sie müssen genauso mega werden wie wir. Sind wir aber gar nicht. Und es macht uns wieder echt. Ja, und dann können sie lernen, schreien auch. Und dann lernen sie, dass man sich entschuldigen kann und dass jeder eine zweite Chance verdient. Man kann es in Ordnung bringen, also man kann wieder Frieden schließen, man kann das wieder gut machen und weitergehen.
Das hattest du auch in dem Kapitel über Mobbing aufgegriffen, ja. Wenn ihr auch an Schulen geht, ne? Dass das eben ganz wichtig ist, dass derjenige, der jemanden gemobbt hat, sich entschuldigt, aber damit auch nicht allein gelassen wird und nicht so ausgegrenzt und dass man so auf dem Finger auf ihn zeigt, dass man dann eben auch lernt, ja, wenn ich Scheiße baue, muss ich dafür auch gerade stehen, aber ich bin nicht allein. Also ich werde trotzdem von allen aufgefangen.
Ja. Ja, ich habe dann manchmal, also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ich schieb's wieder auf meinen Mann, ich mach sowas. Wenn mein Mann wieder sagt, oh, ich schaff's nicht mehr, ich muss jetzt hier raus. Und ich stehe daneben mit den Kindern, dann überlege ich ganz oft, okay, wie kann ich jetzt in dieser Situation reagieren, deeskalieren, ohne dass ich meinen Mann irgendwie jetzt also schlecht dastehen lasse, aber trotzdem die Kinder abhole. Also ich finde, das ist manchmal, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, okay, wie erzieht man, wie, ich bin ja kein Fan davon, dass Eltern jetzt autoritär dastehen müssen und sagen müssen, okay, die, also ich bin, gut, wenn es auf Augenhöhe ist, aber ja, keine Ahnung, ich will dann auch meinem Mann nicht in den Rücken fallen und sagen, ja, Papa,
Der ist halt doof.
Nee, oder auch wenn ich sage, ja, guck mal, der Papa ist auch gerade überfordert, dann habe ich auch wie ein schlechtes Gewissen, weil dann denke ich mir, gut, das stimmt ja, aber jetzt habe ich gar nicht mit ihm abgesprochen, ob ich das unseren Kindern jetzt so sagen darf. Also,
Na, da nehme ich gerne den Gedanken des Teams, also den Teamgedanken auf und arbeite mit Eltern wie mit Teams. Und zwar, dass man tatsächlich dafür brauchst du den Italiener um die Ecke mit einem Glas Wein oder einen guten Trainer von uns, der also im Team zu schauen, Was haben wir für Kompetenzen als Eltern? Ich finde ja, ich finde, es ist ja ein Geschenk, dass Eltern unterschiedlich sind. Also man muss gar nicht gleich sein, um an einer, wie sagt man so?
An einem Strang zu ziehen.
Und aber sich zwischendurch mal klar zu machen, was kannst du gut und was kann ich gut? Oder und dann auch festzustellen, okay, wenn du vom Job kommst, bist du manchmal echt gereizt. Was können wir machen, dass es, wir das nicht abkriegen? Hilft es dir, wenn ich dir ein Stück Schokolade als Code anbiete? Oder hilft es, dass du vielleicht erstmal ins Bad gehst, die Hände wäscht? Also so ein Ankommen. Viele lassen sich die Zeit nicht anzukommen zu Hause und kommen irgendwie vom Job nach Hause, wollen sofort funktionieren. Und es ist eigentlich, geht das gar nicht. Und dann ist das Schreien super schnell da. Also das heißt, sich Strategien zu überlegen, die zu einem passen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also man kann natürlich ein kluges Buch lesen und sagen, oh, das beschreibt die ja toll, aber es passt gar nicht zu meinen Abläufen. Also zu gucken, was passt zu mir, damit ich zu Hause irgendwie ruhiger bin oder meinem Partner oder meiner Partnerin sagen kann, gib mir ein Zeichen, nimm die Kinder weg, sag, der Dino ist im Papa, wir sprechen später.
Mm. Das ist aber süß mit dem Dino, oder?
Ja.
Das ist doch voll süß.
Ja.
Die Kinder irgendwann dann nur so, wo ist denn jetzt endlich der Dino?
Kommt der jetzt mal raus? Ja. Das finde ich aber voll schön. Aber ja, es ist halt einfach, dass man auch miteinander als Paar redet. Ne, das ist ja oftmals, man kackt dann sich nur noch an und dann ist zu Hause ein so eine Unruhe. Und eigentlich wäre es gut, wenn man dann so diesen Abstand kurz hätte, durchschnauft und sagt, okay, also er kann es jetzt gerade nicht oder sie kann es jetzt gerade nicht. Ich lasse jetzt einfach mal ganz kurz Luft rein, dann kann man ja den anderen abholen. Und wie du sagst, na, was brauchst du jetzt?
Ich finde es auch so schwierig, weil es halt immer noch so ein Stigma gibt, auch mit Hilfe holen.
Ja, das meinte ich
also,
ja.
Also ja, dass man halt auch sagt zum Beispiel, das war aber schon öfter bei uns Thema, dass wir gesagt haben, okay, wollen wir nicht mal eine Paartherapie machen? Mhm. Und dafür muss es nicht gerade kriseln, sondern es kann einfach Verbesserungsbedarf geben oder einfach nochmal ein Abholen, gucken, okay, wo stehen wir? Gibt's vielleicht Redebedarf, den der eine oder die andere gar nicht so aussprechen kann, ohne noch einen dritten, einen Mentor oder eine Mentorin quasi im Raum zu haben? Und das finde ich ganz schwer. Also mein Mann und ich sind uns auch sehr unterschiedlich. Ich, weil du vorhin meintest, mit unterschiedlichen Eltern. Und das finde ich auch noch schwer, dass er lässt sich da auch nicht so drauf ein. Also ich habe schon oft gefragt, ob wir das nicht mal machen wollen. Und das ist immer so ein Ding mit, nee, hä, uns geht's doch gut. Und dann finde ich es auch schwer, okay, wie, ich kann ihn ja nicht überreden, jetzt in eine Therapie zu machen. Aber ich würde eigentlich gern.
Also ich bin ja ein großer, also ich bin ja auch Paartherapeutin, mache das super gerne. Das ist ja so ein bisschen die Königsdisziplin, weil gerade, wenn Paare nicht in Krise sind, ist so eine Paartherapie wirklich, man kann da dran wachsen. Man kann es aber auch durch die Hintertür machen und sich Elternberatung holen. Das funktioniert ganz gut. Und sagen, naja, also systemisch gesehen ist es ja so, die Kinder entwickeln irgendeine Problematik, werden super wütend oder sowas zum Beispiel. Und man könnte es auch übersetzen, dass die Kinder sagen, hallo, hier stimmt was nicht, guck doch mal, was es braucht im System. Dann gehen Eltern in die Elternberatung, weil sie ihr Kind in den Griff kriegen wollen und dann sind sie ganz oft bei Paarthemen. Und ich will jetzt gar nicht irgendjemanden verschrecken, sondern es ist das schönste Geschenk, das Paare sich machen können. Man lernt sich nochmal anders kennen, man versteht, warum man sich eigentlich ausgewählt hat und wofür diese Unterschiedlichkeit gut sein kann und was die Kinder daran lernen. Und es ist total spannend, die Kinder werden irgendwie auf Anhieb ruhiger. Also wie oft ich Eltern nach einem Termin bei mir hatte und gesagt haben, so, ja, irgendwie ist jetzt auch schon gut. So einfach, weil die sich so entspannt haben und so sich mit sich beschäftigt haben, war nicht mehr so eine Anspannung zu Hause.
Ach, das ist ja schön. Und jetzt noch mal kurz eine, ich sag mal, administrative Frage. In Berlin gibt's ja bestimmt da einige Anlaufstellen quasi. Wie ist das deutschlandweit? Und wie kriegt man da einen Platz? Und wie ist es mit, bezahlt man den? Oder wird da auch was ersetzt von der Krankenkasse?
Jetzt sind wir bei den interessanten Themen.
Ja, naja, das ist ja auch spannend.
Genau, so ein bisschen wie die Zeit, die man beim Kinderarzt verbringt oder nicht verbringt. Also grundsätzlich haben wir ein großartiges Gesundheitssystem und Sozialsystem. Also wir bekommen sehr, sehr viel Beratung auch über soziale Träger, übers Jugendamt. Jugendamt haben Eltern ganz oft Angst hinzugehen, weil sie glauben, schambehaftet, man nimmt mir meine Kinder. Tatsächlich gibt es aber den größten Bereich in der Jugendarbeit darin, Eltern zu stärken und zu beraten, wie komme ich aus Krisen raus. Und da gibt es Familientherapien, da gibt es Beratung, also Elternberatung. Also man bekommt da wirklich sehr viel angeboten. Natürlich gibt es Therapieplätze, die von Krankenkassen übernommen werden. Also grundsätzlich wird sowas bezahlt.
Aber ich habe es schon gehört.
Es gibt leider viel zu wenig davon. Und das ist leider sehr schade, weil mit den Zahlen, die ich vorhin genannt habe, ist es eigentlich die nächste Katastrophe, dass gerade Jugendliche und ihre Eltern dringend auf Therapieplätze angewiesen sind. Denn Fakt ist auch, je schneller Kinder und Jugendliche Hilfe bekommen, desto schneller kriegst du sie raus und sie chronifizieren ihre Depression zum Beispiel nicht, sondern es kann dann wirklich nur eine Phase sein. Momentan stehen wir vor der Herausforderung, dass wir keine Klinikplätze haben. Therapieplätze, Wartezeit zwischen 6 und 12 Monaten. Ist ein bisschen doof, wenn Kinder irgendwie anfangen, sich zu ritzen, aufhören zu essen oder nicht mehr in die Schule gehen wollen. Also da hilft es ungemein, wenn man es sich selber leisten kann.
Ja.
Ja. Und selbst da muss ich sagen, habe ich auch, also ich will mich ja nicht beschweren, aber ich habe noch nie so viele Anfragen gehabt wie in diesem Jahr. Dass also selbst im Privatbereich wir gerade große Schwierigkeiten haben, alle zu versorgen.
Und sag mal, ist es Mädchen und Jungen, ist das da ausgewogen oder gibt es mehr Mädchen, mehr Jungen, die die depressive Verstimmung haben und da Bedarf haben oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ja, pauschal finde ich immer schwierig. Also wir sehen Unterschiede, wie sie es zeigen.
Ah, okay.
Und Jungen sind meistens eher lauter, eher wütend. Zocken mehr. Mhm. Also das ist ein Riesenproblem bei Jungs, die da von den Computern wegzukriegen. Mädchen sind oftmals stiller, zurückgezogener, sehr viel angepasster, funktionieren viel länger. Also da ist die Gefahr, dass man es oft auch zu spät erkennt.
Bezüglich Zocken ist es dann eher so, dass das Zocken ist schuld an der depressiven Verstimmung oder die depressive Verstimmung ist schuld am Zocken. Kann man das sagen?
Also ich würde das auch nicht, also ja, mal so, mal so. Ich glaube, also diese Dinge passieren nicht aus Versehen. Da ist dann irgendwie vorher auch oft was passiert. Ne? Also zum einen ist es eben diese Verunsicherung im Familiensystem. Dann hat ein Kind vielleicht ein ADHS und hat irgendwie während Corona keine gute Schulzeit gehabt. Also es gibt Kinder, für die war es Homeschooling super und es gab für andere war es eine Katastrophe. Die haben gar nichts gelernt. Jetzt sollen sie wieder funktionieren. Das heißt, sie hören in der Schule ständig, dass sie es nicht hinkriegen, dass sie stören, dass sie nicht gut genug sind. Und das sind so Sätze, die sie dann mit nach Hause nehmen. Dort es vielleicht ähnlich hören, weil da Druck ist, dass es irgendwie mit der Schule klappen muss. Und dann ziehen die sich in ihre Welt zurück. Und eine Kollegin von mir hat das mal sehr schön ausgedrückt. Sie sagt, verteufel nicht das Zocken, sondern hab den Mut zu schauen, was dein Kind dort macht und in welche Figuren es sich da hineinlebt. Weil das oft so ein bisschen auch das Gegenstück zu dem ist, wie sie es in der realen Welt erleben. Also vielleicht ist er total der Held und führt eine Gruppe an und ist plötzlich der Boss und hat ganz viele Freunde. Also es ist für etwas gut, dass die Kinder sich dann für diese Welt entscheiden. Und ich finde es total hilfreich, auch für die Leuchttürme, erst das zu verstehen, bevor sie sagen, oh mein Gott, ja, Fortnite geht gar nicht.
Auch das noch.
Ja.
Aber ab wann holt man sich dann Hilfe? Ich weiß, das kann man bestimmt nicht so pauschal sagen, aber das ist so ein schwieriges Thema. Ich weiß noch, dass bei uns, als unser Sohn vielleicht 3 war, hatte er eine Phase, da hat er immer die anderen Kinder geschubst und gehauen und so. Und zwar wirklich bei uns so, wie Maria, guck, nee, es war der kleine Sohn, der deinen Sohn gehauen hat.
Das scheint bei beiden ein Problem.
Der hat aber jetzt niemanden mehr gehauen.
Nein, alles gut.
Das war nur dein Kind, was er gehauen hat. Schwierig.
Kommt aus der Opferrolle halt nicht raus.
Nee, bei dem Großen, da war das wirklich ein Problem. Wir haben uns dann nicht mehr getraut, zum Spielplatz zu gehen, weil der immer die Kinder geschubst hat. Und da wurde uns auch tatsächlich nahegelegt, dass wir mal zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten gehen. Und ich hatte dann mit einer befreundeten Pädagogin gesprochen, die meinte, jetzt warte doch mal ab. Das war gerade erst, kann sein, dass das eine Phase ist. Wenn du jetzt schon zur Therapie gehst, kann es sein, dass du ihn in wie eine Schublade steckst, ihm signalisierst, mit dir stimmt etwas nicht. Und dann wird es noch viel schlimmer. Mhm. Oder was heißt, wird viel schlimmer? Aber dann hat man schon gleich so einen, ja, einen Stempel. Wobei, ich will das gar nicht sagen mit dem Stempel. Das ist schon wieder so ein doofes Stigma-Ding. Aber ich hoffe, ich habe mich klar gemacht.
Ich kann das total nachvollziehen. Also ich hatte auch gerade so, nee, also so klein und Entwicklungsphase. Und also ich finde auch, wir müssen irgendwie auch realistisch bleiben. Bei allen Problematiken irgendwie aufs Bauchgefühl hören und vielleicht auch mal gucken, ob das nicht einfach sein darf. Und wenn mein Kind gerade irgendwie eine Schubsphase hat, vielleicht den Mut zu haben, auf dem Spielplatz zu sagen, ist gerade schwierig mit meinem. Halt dein Kind vielleicht fern, ich halte mein Kind fern. Also damit lieber offener umzugehen, um Öffentlichkeit schaffen für die Problematik.
Ja.
Denn oftmals ist das wie so ein Ballon, den du die Luft rausnimmst. Ne? Das ist nicht so ein Druck und dann hört es irgendwie relativ leicht auf. Vor allen Dingen bei den Kleinen. Und ich bin ja sowieso kein großer Fan von Kinder zu früh in Therapie schicken. Sondern ich bevorzuge und empfehle immer die Arbeit mit Eltern. Denn das ist, wenn wir zurück zum Bild gehen, wenn ich den Leuchtturm stärke und ihm eine Klarheit verschaffe, worum es da geht, dann geht der nach Hause und leitet sein Kind klar an und dann haben wir das Problem gelöst. Und ich habe ganz oft Situationen, wo Eltern ein-, zweimal kommen, sich sortieren, wieder klarer sehen und dann sind die erstmal wieder fein. Und wieso nicht sich da ab und zu mal so wie die Yoga-Stunde so eine Elternberatungsstunde holen und sagen, ach, ich muss jetzt mal gucken, jetzt werden die 12, ist irgendwie anders als sonst. Ich weiß jetzt noch nicht so genau. Ich lass mich mal beraten und sortiere mich, wo ich gerade stehe.
Ist ja auch eine Art von Selbstfürsorge dann, ne, als ja. Mutter und als Vater.
Voll. Aber wenn ich jetzt eine 12-jährige Tochter habe und ich kriege mit, dass sie sich ritzt, dann ist ja nicht mein erster Impuls, dass ich jetzt in Therapie gehe, oder? Weil dann denke ich auch, irgendwann steht ja auch, also habe ich ja auch Angst, dass sie sich vielleicht mehr antut. Also dann ist ja auch eine gewisse Urgency und ich muss gucken, dass ich sie möglichst schnell irgendwie in Behandlung kriege.
Ja, erstmal, genau, du musst sie reinkriegen. Manche wollen nicht. Mhm. Also dann bist du wieder diejenige. Manche wollen, also wenn sie sich ritzen und gerade, wenn sie auch gerade erst anfangen, du hast es selber so schön beschrieben, dass da ist eine Message hinter, ist ein Bedürfnis hinter, sie wollen gesehen werden. Und du siehst sie, wenn du sagst, Schatz, ich sehe, es geht hier nicht gut, wollen wir uns Hilfe holen, damit es dir wieder besser geht. Und da erlebe ich, dass die Kinder sehr offen sind. Also die Kinder sagen auch immer öfter zu ihren Eltern, ich brauche Hilfe, können wir bitte zu jemandem gehen? Die haben auch nochmal inzwischen ein anderes Verständnis. Ich glaube, sie sind viel offener für Therapie. Und natürlich brauchen sie Hilfe, ist keine Frage. Aber manchmal musst du halt auch einen Umweg gehen, damit du sie reinbekommst. Und Familientherapie lädt ja sowieso alle in den Raum rein. Also wenn die Jugendliche offen dafür ist, lade ich mindestens die Mutter mit ein, am liebsten noch den Vater. Gern auch das Geschwisterkind und wir besprechen die Symptomatik und überlegen uns mal, wofür das gerade gebraucht wird und was jeder Einzelne tun kann für dieses Phänomen.
Also als ich damals da ins Badezimmer gegangen bin mit der Schere und quasi, ich bin dann ja dann so an meinen Eltern vorbei, so wirklich vor der Nase und meine Mutter oder mein Vater so, was machst denn du jetzt? Und ich so, nichts, ich gebe mich jetzt ritzen. Und daraufhin hat meine Mutter gelacht und gesagt, du ritzt dich doch jetzt nicht. Und jetzt denke ich mir, boah, das ist ja voll fies von ihr gewesen, überhaupt nicht einfühlsam, aber in dem Moment war das dann wie so Schuppen vor den Augen, ist mir das gefallen und ich dachte mir, oh Gott, das ist ja voll krass, was ich gerade mache, stimmt, dann war mir das voll peinlich und dann habe ich es nicht gemacht.
Naja gut, das war wahrscheinlich auch von ihr eine Art Überforderung in dem Moment, ja. Oder? Ja.
Ich finde, sie hat großartig reagiert.
Ja.
Sie hat keine Angst vorm Ritzen gehabt.
Ja.
Die war total klar, dass es doof ist und die Klarheit, die hast du gespürt.
Ja, genau, das war's. Aber ich würde mir zu denken, boah, das ist überhaupt nicht einfühlsam. Aber trotzdem, sie hat das so irgendwie so leicht genommen und so, dass ich das dann auch nie wieder darüber nachgedacht habe.
Ist ja abgefahren.
Ja.
Die Ilse, ne? Die ist einfach meine Königin.
Die Ilse,
Also wirklich, die ist so gut. Und sag mal, wenn aber ein Kind, also wenn ich mein Kind offen daraufhin anspreche und es macht zu, was kann ich denn dann tun?
Was heißt denn zumachen?
Also wenn es sagt, nein, es ist nichts, es geht mir gut und zieht sich dann vielleicht noch mehr zurück, verschwindet ins Zimmer und immer wenn ich versuche vielleicht ein Gespräch anzufangen, merke ich, es wird abgewiegelt und ist wieder weg. Was kann ich denn dann tun, um da weiter dran zu bleiben?
Dranbleiben.
Ah, okay.
Und tatsächlich ist das, also wir glauben ja immer mit einem Satz, sind wir im Kontakt und die Welt wird wieder gut. Man muss wirklich beharrlich dranbleiben und sich nicht wegschicken lassen. Ich sitze hier, bis du bereit bist, mit mir zu reden. Also nicht, du musst jetzt mit mir reden, sondern ich bin hier, bis du soweit bist. Und das kann man Tage machen, über Wochen machen, immer wieder, ich bin hier, ritualisiert, um eine gleiche Uhrzeit ins Zimmer gehen, da sich hinsetzen, nimm dir ein Getränk mit oder so, damit man ein bisschen abgelenkt ist. Ja. Und da sitzen, vielleicht von sich selber erzählen, bis sie so viel Vertrauen haben, dass du es aushältst. Weil oftmals haben sie Angst, dass wir es nicht aushalten, was sie uns zu sagen haben. Sie wollen uns nicht belasten. Okay. Aber wenn ich beharrlich dranbleibe, zeige ich, signalisiere ich, ey, ich halte es aus. Ich bin hier, ich komme jeden Tag, du kannst dich absolut drauf verlassen, du schaffst es nicht, mich loszuwerden. Das Ding gehen wir hier zusammen.
Ja, groß werden ist nicht einfach, ne?
Nee.
Also würdest du auch diesem Satz zustimmen mit kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme? Das habe ich jetzt schon so oft gehört und ich denke mir, jetzt sagt mir das doch nicht. Ich finde meine Probleme jetzt schon ziemlich groß mit den Kindern.
Also naja, natürlich immer aus dem Ist-Moment. Ne? In dem Moment sind sie ja dann auch einfach, weil sie akut sind. Und dann später, man wächst ja dann so, man wächst mit seinen Aufgaben. Halt. Ne?
Also ich sag euch, es wird nicht besser.
Danke.
Also meine Große war wirklich herausfordernd. Ich musste letztens gerade wieder dran denken. Die ist zur Welt gekommen, wie der Henry in seiner Facharztausbildung war. Das ist so 5 Jahre. Davon hat er, ich würde sagen, 1,5 Jahre nicht zu Hause geschlafen. Das Bett gehörte ihr und mir. Er musste Visum beantragen, gefühlt, um da überhaupt rein zu dürfen. Und dann sagte der Kinderarzt, weil ich so meinte, boah, die geht nicht aus dem Zimmer raus und so. Und dann sagte er, naja, mit 18 wird sie schon nicht mehr in deinem Bett liegen. Das klang so wie, es wird irgendwann besser. Jetzt ist sie 25, hat das Studium zu Ende und hatte wieder eine Lebenskrise nach dem Motto, und was jetzt? Das Leben ist doof, da draußen brummt der Bär, ein Krieg nach dem anderen, ich kann nicht machen, was ich eigentlich wollte und jetzt muss ich so einen Job in der Schweiz anfangen, wo ich nur gesagt habe, Schatz, es ist einfach Zeit, erwachsen zu werden. Aber das bin ich doch. Also ihr seht, das sind Diskussionen mit 25 wie mit 15 und 5.
Ja.
Ich finde es auch schwer, manchmal hofft, ich verstehe diese Krise, also die besonders natürlich Jugendliche jetzt durchmachen, wenn man sich überlegt, okay, Klimakrise, Krieg, Politik auch hier innerhalb Deutschlands, dass man da nicht weiter weiß. Und ich finde es dann auch total schwer als Elternteil, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, weil ich habe ja keine Lösung auf diese ganzen Konflikte und Krisen.
Also ich muss ehrlich sagen, es ist auch echt eine schwierige Phase, wo ich auch so denke, was sage ich Ihnen jetzt? Mhm. Aber das sage ich auch, dass ich sage, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich dir raten soll, aber ich bin für dich da und wir gehen einen Schritt nach dem anderen und man kann auch einen Schritt wieder zurückgehen, wenn es nicht passt. Also da ist wieder diese Beziehung, die einfach stabil ist, wo sie weiß, die habe ich. Also egal, was da draußen passiert, die Beziehung zu meinen Eltern ist safe.
Ja, und vielleicht auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man was macht, also dass man aktiv wird, wenn man sich jetzt zum Beispiel, sagen wir, besonders für Klimaschutz oder so interessiert, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es ja etwas, was ich gemeinsam mit meinen Kindern machen kann in meinem kleinen Umfeld, um etwas zu ändern. Ich glaube, das ist vielleicht auch so aktiv sein einfach.
Klar, also das ist ja auch so beziehungsstiftend, ne? Wenn du sagst, wir machen jetzt zusammen was fürs Klima. Und wenn es ist, den Müll trennen, ja, oder wir schaffen 5 Fahrräder an und fahren nur noch Fahrrad. Also was immer das ist, ist zum einen, wir kommen aus unserer Ohnmacht raus. Das ist ja das ist so ein Gefühl, das wir oft haben, ausgelöst durch Angst und was uns auch in depressive Verstimmung bringen kann, wenn es zu lange anhält. Und um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, können wir natürlich zum Beispiel helfen. Also, oder Ukrainer unterstützen, ne? Also Klamotten verschenken, sich um Schulsachen kümmern, Deutschunterricht geben, holt uns aus dieser Ohnmacht heraus, auch wenn wir keine Antwort auf die großen Fragen haben.
Und was würdest du Eltern raten, die Kinder zu Hause haben, die sich einsam fühlen? Das ist ja jetzt ein Thema, auch besonders nach Corona und so weiter. Einsamkeit, das ist so wichtig und ich glaube, es verspüren so viele Menschen. Klar kann ich mit meinem Kind zusammen sein, aber ich will ja auch, dass er oder sie Freunde hat, Freundinnen hat. Was macht man da? Da ist man auch so ohnmächtig.
Einladen. Also Open House, immer wieder einladen, andere Kinder ansprechen, sagen, bring wen du willst heute zum Pizzaessen mit. Wir haben Familienessen, weiß ich nicht, willst du jemanden mitbringen? Wir grillen am Samstag, wenn du Lust hast, bring deine beste Freundin mit. Also immer wieder die aktivieren und sagen, bring jemanden mit, hier sind sie immer herzlich willkommen. Und selbst wenn sie dann zu zweit nur auf dem Sofa sitzen, aber es verändert die Dynamik.
Ich finde es so schwierig, weil das ist ja auch wieder etwas, hat vielleicht nicht jeder die finanziellen Mittel oder so, um immer jetzt Menschen bei sich zu Hause zu haben. Es ist vielleicht die Wohnung zu klein. Man hat vielleicht nicht Geld, dass man jetzt noch ein Kind versorgt mit Abendessen und so. Und dann ist man manchmal so gefangen in einer Spirale. Ist es da dann hilfreich, auch solche, keine Ahnung, Begegnungszentren oder so aufzusuchen und das?
Also erstmal, glaube ich, braucht man nicht viel Geld, um Menschen zu sich einzuladen oder zu sagen, jeder bringt was mit. Das habe ich auch schon erlebt. So, keine Ahnung, wir grillen, aber jeder bringt was mit, weil Grillen ist teuer, keine Frage. Oder man trifft sich auf dem Spielplatz, solange sie noch klein sind. Dann gibt es natürlich ganz tolle Familienzentren, wo man früh Kontakt finden kann und immer wieder gemeinsam hinkommt. Aber ich glaube, es geht nicht um Geld oder Angebote. Es geht darum, sich als Eltern aufzuraffen, es zu tun. Mhm. Also das erlebe ich wirklich das ganz extrem. Wir bieten auch so Gruppenangebote an, weil wir eben feststellen, so, es kann sich nun mal nicht jeder leisten. Also machen wir Gruppen, um irgendwas zu ermöglichen, was man irgendwie mit wenig Geld sich vielleicht irgendwie doch noch leisten kann. Oder wo wir dann sagen, wir machen das, weiß ich nicht, für gar nichts, aber Hauptsache, die kommen mal zusammen. Die Leute kommen aber nicht. Also, weil es ist super anstrengend. Du musst dir was organisieren, wer die Kinder vielleicht am Abend nimmt, wenn du eine Elterngruppe machst. Sie sind unzuverlässig. Es ist anstrengend. Es ist vielen Eltern wirklich anstrengend, aktiv zu werden. Aber wenn ich nicht aktiv werde, kann ich nicht erwarten, dass mein Kind aktiv wird. Dann hängen wir zusammen vorm Fernseher und machen nichts.
Ja, und es ist halt gerade dieses, dass die Kinder ja auch und die Jugendlichen auch wirklich Seite an Seite, von Angesicht zu Angesicht, so hattest du das ja auch beschrieben in deinem Buch, sich miteinander auch auseinandersetzen, ne? Dass Streitigkeiten dann eben auch wirklich persönlich stattfinden und nicht über WhatsApp oder sonst welche Plattform, weil man ja dann auch sieht, das hattest du auch so schön geschrieben, was das mit dem Gegenüber macht, was das auslöst an Emotionen. Und dann reflektiert man manchmal ja dann doch nochmal sein Verhalten und sagt man irgendwie, sah die jetzt aber betröppelt aus. Vielleicht bin ich da doch übers Ziel hinausgeschossen. Also es macht ja ganz viel. Und wenn du natürlich, auch wenn du dann kleinere Kinder zu Hause hast und die fangen dann an zu zanken, musst du ja auch als Mutter, und ich glaube, das ist vielleicht auch immer so, dass sie sagen, oh, habe ich gar keinen Bock drauf, dann wieder aktiv werden und sagen, na ja, aber guckt mal, vielleicht könnt ihr ja den Kompromiss finden oder überlegt mal vielleicht, wo ist das Problem, ist das wirklich so schlimm? Dann kannst du ja auch nicht die ganze Zeit nur zu Hause auf dem Sofa sitzen. Weißt du? Und ich glaube, sich selber immer wieder auch so aus seinem Sumpf, also aus seinem Alltagstrott rauszuziehen, ist total schwer. Aber ich sehe das auch, dass die müssen einfach miteinander abhängen können. Ich meine, überleg mal, als wir jung waren, also du bist ja...
Eigentlich sind wir es ja noch.
Ja, also wir haben uns Gott sei Dank nicht verändert optisch. Wir haben nur an reife Jahre
Weisheit
dazu gewonnen. Aber man hat ja wirklich auch immer irgendwie mit jemandem zusammengehockt. Bei Wind und Wetter. Draußen.
Ich nicht.
Du nicht, Jenny. Du warst im Theater.
Ich hatte mein Buch und war im Theater.
Aber wir haben auch zu zweit gelesen.
Ja.
Also ich habe auch viel gelesen und dann mit Freundinnen, war es ein bisschen Konkurrenzkampf, wer
schneller liest.
Schneller und mehr liest. Mhm. Also ich weiß noch, Regal voll mit Büchern, ich habe mehr als du. Also es war aber auch, es war eine Phase, aber darum geht's halt, ne? Dieses, es braucht diese Interaktion, das ist Teil unserer Entwicklung. Wir können das nicht alles nur mit unseren Eltern abmachen. Wir brauchen diese Selbstwirksamkeit. Wir müssen lernen, Konflikte zu lösen, weil wir daran wachsen und selbstbewusst werden. Und wir brauchen dafür unsere Eltern. Also heute vielleicht sogar mehr als früher, weil wir eben unsere Kinder nicht mehr einfach raus auf die Straße lassen. Und ich würde fast behaupten, ich bin viel in Schleswig-Holstein unterwegs, auch dort. Ja, die Kinder sind mehr draußen als in Berlin, keine Frage, aber die haben ähnliche Probleme. Also wir behüten Kinder viel mehr, als wir es vielleicht in den 80ern gemacht haben, wo die Kindheit noch cool war, wird behauptet. Ja. Aber dann haben wir eine Verantwortung, die zu aktivieren, zu sagen, wir gehen da jetzt raus und schwimmen im See oder sowas.
Ja. Ja.
Oder gucken uns auf der Bank im Park gegenseitig ins Gesicht. Völlig egal. Aber wir erleben uns.
Ja. Glaubst du denn, dass das problematisch ist, dass man die Kinder so behütet und die nicht mehr so frei draußen lässt? Also das ist bei uns auch wirklich ein Thema. Dadurch, dass so viel passiert und auch gerade junge Mädchen ja nicht immer so sicher sind, fällt mir das ganz oft schwer, sie so, also ich lasse sie dann auch natürlich ziehen, aber ich sag mal, könnt ihr euch vielleicht da nochmal bei einem Freund treffen und vielleicht nicht da unbedingt hingehen oder zieht ihr vielleicht doch mal, das ist ja falsch, aber zieht ihr vielleicht nicht nur so einen kurzen Rock an, nimmt ihr noch ein Höschen drunter oder so, also weißt du, so ein Handy. Ja. Man ist ja doch, man belastet die dann vielleicht schon so, dabei meint man es nur gut und das macht dann auch wieder alles kaputt. Ja.
Wir machen unsere Kinder nicht kaputt. So leicht gehen die nicht kaputt. Aber wir können immer wieder korrigieren in unseren Beziehungen. Also ich verstehe die Angst ja zutiefst. Und ich bin eigentlich eine ängstliche Mutter tatsächlich. Mhm. Und ich habe ganz, ganz viel mich mit meinen Ängsten auseinandergesetzt, um loslassen zu können. Mhm. Um immer wieder zu sagen, okay, wenn ich da jetzt weitermache, dann wird die mindestens genauso ängstlich wie ich. Und ich glaube, es ist wieder so ein Abwägen von, ich vertraue darauf, dass ich sie wirklich gut ausgestattet habe für dieses Leben. Mhm. Und dass da nichts passiert oder beziehungsweise sie mich anruft, wenn es brenzlig wird, hin zu gewissen Sicherheitsvorkehrungen, die ich, glaube ich, nie lassen werde. Mhm. Und deswegen, ich finde die Frage wahnsinnig schwierig, weil ich das, wie gesagt, das triggert mich sofort auf der Seite von ängstlicher Mutter. Aber ich weiß, dass es eigentlich für deren Entwicklung total doof ist. Mhm. Ja, die können sich nicht, die müssen ja auch ängstlich werden.
Ja.
Wenn wir so mit ihnen umgehen. Oder sie müssen besonders mutig werden. Meine haben mir gebeichtet, dass sie diesen Sommer irgendwelche Klippen runtergesprungen sind. Da sagt die Kleine zu den Großen, seid ihr blöd? Sagt ihr das doch nicht. Oh ja, die hat's geblickt und verstanden.
Die hat dich richtig verstanden, ne? Ja, wirklich wahr.
Aber irgendwie auch süß.
Ja.
Krass, okay, da weiß ich ja, was alles auf mich hinzukommt jetzt in den nächsten Jahren. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich jetzt hier die zwei Ratgeber in Form deiner Bücher habe. Die kann man überall online bestellen, nehme ich an, oder?
Ja.
Da freue ich mich sehr auf die neue Lektüre und ich werde so viel an dieses Gespräch, glaube ich, zurückdenken in der Zukunft.
Ich auch, spätestens dann, wenn bei uns wieder Budenzauber herrscht und ich denke, okay, ich muss kurz durchatmen, vielleicht reden wir morgen einfach nochmal.
Genau, wirklich. Es war schon wirklich sehr hilfreich.
Ja, danke Melanie, das war wirklich sehr aufschlussreich.
Danke euch, sehr gerne.
Ja, dann... War das jetzt das Ende?
Das war das Schlusswort.
Das kam jetzt plötzlich doch so schnell.
Wir werden auf
alle Fälle...
Ich könnte
Ewigkeiten weiter... Ich auch. Tut mir leid, ich unterbreche dich wieder. Aber es ist halt alles auch immer so spannend.
Es ist total spannend. Und ich bin auch froh, dass wir Melanie hier hatten.
Ja.
Vielleicht machen wir nochmal... Wenn du noch ein drittes Buch schreibst, dann könnten wir dich wieder einladen.
Genau, ist was
echt
geplant.
Ein ganzes Buch muss ich schreiben, um nochmal wiederkommen
Nein,
zu dürfen?
Nein, du kannst auch so kommen.
Ja.
Ich glaube, wir haben ja viele Themen, die wir noch besprechen können.
Ja, aber wirklich.
An dieser Stelle, wir werden euch natürlich die Bücher auch nochmal per Instagram-Story vorstellen. Dann könnt ihr euch die auch einfach kaufen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen entspannten und relaxten Familientag.
Durchatmen.
Es wird mich schon so aggressiv machen, dieses Durchatmen. Ich mach schnell Stopp.